Bestattungen Burger, dein Bestatter-Podcast. Informativ, schonungslos ehrlich, aber immer von Herzen.
Weißt du, wo ich letztes Mal war?
Nee.
Beim Kieferorthopäden.
Okay.
Ja, mit der Pauline.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, Pauline ist meine kleinste Tochter, die ist 10 und kriegt jetzt eine feste Spange.
Oh, Kiefer, ich hab's gehasst früher. Ich war auch beim Kieferorthopäden, ich hab's gehasst. Was hast du, genau, habt ihr einen Zahnspangentermin gehabt oder?
Ja, genau, wurden halt Abdrücke genommen und so weiter. Und diese Praxis, die ist vielleicht 5, 6 Jahre alt. Und wir saßen dann so im Behandlungszimmer, ich in der Ecke auf einem Stuhl. Und die Pauline lag auf diesem Behandlungsstuhl.
Ne? Ja.
Und ich habe die ganze Situation so ein bisschen auf mich wirken lassen und festgestellt, boah, cool, da hat sich wirklich jemand einen Kopf gemacht drum.
Wie
also
du?
Es geht nur um den Patienten. Der liegt da zentral auf diesem Stuhl.
Mhm.
Der soll es angenehm, der soll es schön und gut haben. Es schaut sehr stylisch alles aus. Es ist sauber. Der Boden war so mit einer Holzoptik verlegt irgendwie.
Ja.
Aber fugenlos eben auch hygienisch muss er desinfiziert werden etc.
Klar.
Es stand nichts auf dem Boden herum. Alle Schränke waren super modern und auch so klinisch einwandfrei, hygienisch einwandfrei. Die waren freischwebend an der Wand montiert, also dass du unten wischen kannst. Und es war alles, also man hat gemerkt, die ganzen Arbeitswege sind perfekt durchgestylt.
Also wie man es quasi kennt vom Zahnarzt.
Richtig, genau. Soweit nichts Neues. Das waren wahrscheinlich die meisten Praxen so. Ich fand es aber cool und auch vor allem inspirierend für mich oder auch für uns, unseren Versorgungsraum und unseren Bereich der Versorgung und der Einbalsamierung nochmal ganz speziell unter die Lupe zu nehmen und, sag ich mal, komplett neu auszubauen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist alles cool bei uns und das sieht schön aus und da kann man auch Leute mit reinnehmen.
Mhm.
Aber wenn man da länger drin arbeitet und dann auch mal so Vergleiche sieht oder jetzt, wie du auch sagst, in so einer Zahnarztpraxis, da denke ich mir schon manchmal so, ja, schön, aber ist alles ein bisschen so selbst zusammengewürfelt. Klar, das ist alles auf hohem Standard. Wir haben auch die besten Techniken, sind auch bestens geschult und haben auch alle Mittel dafür, die wir brauchen. Und was man halt eben braucht für die Versorgung und Einbalsamierung von Verstorbenen.
Ja.
Aber man könnte es viel mehr aus einem Guss machen, mehr geschliffener, mehr cooler, einfach moderner. Weil das alles schon so uralt, wenn zum Beispiel gute Versorgung ist, das steht noch, aber die ganzen Schränkchen oder die Regale, wo die Sachen drin sind, die hast ja du damals auch schon benutzt.
Ja, natürlich. Muss
mal schauen, wie lange das her ist.
Na klar, der Tisch ist am ältesten. Den Tisch habe ich gekauft 1999. Also der ist wirklich, das ist irre eigentlich.
Das ist krass.
Aber da geht es mir jetzt gar nicht so im Detail drum, sondern was ich gerne erreichen möchte, ist, dass es auf einem sehr, sehr hohen Niveau nur um den Verstorbenen geht und dass man sich quasi auch so ein bisschen so klinisch steril mit ihm beschäftigt. Weißt du, wie ich das meine? Also bei uns in der Versorgung, da gibt es 1000 Sachen und da steht das Zeugs rum und so. Und es sieht auch nach Arbeit aus, das darf es auch. Aber ich will das Ganze ein bisschen feiner und auf einem wesentlich höheren Level haben. Ich mache mal einen Vergleich.
Ja.
Thematisch ist was ganz anderes, aber ist egal. Ich habe hier zu Hause 2 Aquarien und das sind nicht einfach irgendwelche Aquarien, sondern die sind nach einem Konzept von Takashi Amano eingerichtet. Das war ein Japaner, der quasi das Feng Shui in die Aquaristik gebracht hat und da geht es darum, um den goldenen Schnitt und es muss stylisch sein und die Becken sind aus einem speziellen Glas und das die ganze Technik sowieso. Also da kommt es auch auf die Ästhetik an.
Ja.
Ah, das Wort habe ich gesucht vorhin.
Ästhetik.
Die Ästhetik. Ich will Ästhetik bei uns in der verstorbenen Versorgung haben oder wieder ganz neu aufbringen.
Die gibt's, aber halt, die du gibt's. Meinst nochmal auf ein höheres Level.
Ja, auf ein höheres Level. Oder auch, dass man sagt, jeder Mitarbeiter, der Versorgung macht, oder sagen wir mal, jeder Thanatologe oder jeder Thanatopraktiker hat auch so sein eigenes Besteck.
Oh, ist cool. Ich hätte gerne eins mit Gravur.
Ja, oder das meine ich. Das ist ein gutes Beispiel, dass man es einfach auf ein neues Level bringt und sich einfach mit einem ganz neuen Maß um den Verstorbenen
kümmert. Auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst.
Was mir da vorschwebt ist, wir haben ja nur einen Arbeitsplatz. Unser Raum, der ist zwar fein, aber klein.
Ja.
So auch unsere Kühlung. Und mir schwebt da ein neuer Bereich vor. Vielleicht ergibt sich demnächst in 1, 2 Jahren mal was, dass wir eine neue Location mit dazu nehmen können.
Mhm.
Und da möchte ich einen neuen Versorgungsraum reinbauen mit mindestens 2 Arbeitsplätzen, bestenfalls 3. Stell dir vor, ein großer Raum, wir haben 3 stylische Tische, vielleicht sind die gar nicht fahrbar und aus Edelstahl, sondern vielleicht sind die fix und irgendwie mit Abfluss integriert, dass alles gleich weggeht. Oben drüber auch so schwenkbare Lichtarme, dass du perfektes Licht auch
hast. Ja, wie im OP, sag
ich. Wie im OP. Oder vielleicht hast du vielleicht eine Ablage, wo du dein Besteck drauflegen kannst,
was auch schwenkbar ist. Alles schön verstaut, alles effektiv, alles praktisch. Und das ist gerade bei uns noch nicht ganz so.
Nee, ist nicht so, ja.
Die Sachen stehen auch frei, die ganzen Embalming Liquids stehen halt da in Flaschen einfach rum.
Genau.
Das könnte man alles so perfekt verstauen, dass das einfach blitzeblank geschleckt ist. Ich habe da mal Bilder gesehen, als der Versorgungsraum bei uns gebaut wurde und das alles noch nicht rumstand.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht so, boah, so sah der mal aus, der Raum.
Schon, ne?
Ja,
ja.
Schon, war schon cool. Boah, ja, das stelle ich mir schon cool, da kannst du immer... Kann man immer machen, ja, wer schneller versorgt.
Ja, weil dieser Bereich, der war und ist mir extrem wichtig. Also wir in der Beratung, wir sagen zu den Leuten ja auch, selbst wenn jemand den Verstorbenen nicht mehr sehen will, sagen wir oder betonen wir, wie bei uns versorgt wird, wie wichtig dieser Bereich ist. Wir übernehmen quasi die Fürsorge des Verstorbenen. Für die Familie oder auch für den Verstorbenen.
Ist ja auch ganz wichtig.
Er kann es ja nicht mehr selber machen, aber wir bereiten ihn da quasi wirklich auf seine letzte Reise vor. Und sagen auch noch, selbst wenn Sie jetzt nicht mehr Abschied nehmen wollen am offenen Sarg, sollte sich dieser Wunsch ändern oder aufkommen dieser Wunsch, sagen Sie Bescheid, Sie können jederzeit einfach vorbeikommen und ihn nochmal sehen.
Ja.
Ja. Und das möchte ich gerne bei jedem Verstorbenen echt gewährleisten.
Ja.
Ja? Also das machen wir bisher auch, aber ich will da die Messlatte einfach nochmal höher heben.
Ja, was du meinst, weil am Ende des Tages geht es ja um den Verstorbenen. Klar, die anderen Bereiche, die wir haben, sind super wichtig und ohne die wird das ganze Gerüst Bestatter auch nicht funktionieren. Abmeldungen, also Gespräche und so bla bla bla. Aber am Ende des Tages sind wir da wegen den verstorbenen Menschen.
Ja.
Und um den Verstorbenen eigentlich, um dieses Hauptding, da soll es ja eigentlich die Messlatte am allerhöchsten sein von allen, finde ich.
Ja.
Auch dieser Bereich, diese Standards. Und deswegen denke ich mir das auch ganz oft. Für die Familie ist es ja am allerwichtigsten.
Ja.
Okay, was passiert jetzt mit meiner Person? Weil um die geht es ja dann eigentlich.
Genau. Ja, da soll sorgsam umgegangen werden. Und diesen Job übernehmen wir als Bestatter. Und gerade auch, wenn wir die Ausbildung zum Thanatologen haben, die ich ja habe, die du bald haben wirst, sagen wir, oder im Jahr. Ja, und auch so, wo wir unser eigenes Personal halt selber schulen. Ah, weißt du, was der Uli mir erzählt hat letztens?
Nee.
Er hat einen Praktikanten mit dabei gehabt und der hat Erfahrung mit Bestattungsinstituten, weil er da auch schon mal gearbeitet hat.
Okay.
Bei jemandem aus Nürnberg war das. Und der war völlig so nach dem Waschen, so beim Ankleiden. Ach so, ach, ihr schneidet die Kleidung hinten gar nicht auf. Ich musste lachen, als der Uli das erzählt hat. Nein, Uli musste auch lachen, weil er gesagt hat, nein, haben wir noch nie. Das hat mein Opa früher gemacht, vor 30, 40, 50 Jahren.
Das heißt, die haben sich nicht weiterentwickelt.
War ja sogar schon mal Thema in dem Podcast oder so ein Geschichtchen, wo ich erzählt habe, dass ein Mitarbeiter meinem Opa die Anzugsjacke aufgeschnitten hat. Ja. Weil er dachte, es wäre die vom Verstorbenen.
Ja, ja, ja. Also. Nee, aber da habe ich auch letztens eine Situation gehabt, und zwar im Krankenhaus. Gab es eine Abholung eben bei uns hier. Im Krankenhaus und unten in der Pathologie eben, da machen wir ja die Abholungen, das sind diese Kühlzellen eben, wo die Verstorbenen drin sind, und dann war halt vor uns ein anderer Bestatter und die haben halt die Versorgung vor Ort gemacht. Ist halt nichts Verwerfliches dran, aber da habe ich mir schon mal gedacht, so, das ist für mich nur so wischiwaschi.
Ja.
Das ist für mich nur so grob drüber, der kann nicht gescheit gewaschen werden, das ist nicht so rein irgendwie, ich weiß nicht.
Also, ja, ich weiß,
klar, der wird desinfiziert, aber dann, also wir standen halt eben daneben, mussten eben kurz warten, bis die fertig sind, und dann haben die halt die Kleidung aufgeschnitten und dann lag der so im Sarg und nicht zurechtgezogen, das war irgendwie so... Ja, weil man es halt macht. Fertig, Punkt, aus, tschüss.
Ich verstehe das. Also ich verstehe dich.
Nee, oder, ich weiß es nicht.
Das könnte ich nicht haben.
Das muss am Ende so perfekt aussehen und jede Falte glatt oder so gut. Es geht halt einfach, und da war es so, ja, die schneiden dann die Kleidung auf, wo ich mir so denke, so, nein.
Das kann man doch nicht machen.
Mach's nicht.
Ja.
Aber ja, klar, manche haben halt nicht die Möglichkeit zu. Nicht also, jeder hat einen Versorgungsraum.
Nein, natürlich
jeder hat
nicht.
Eine Kühlung.
Aber ich bringe hier nochmal das Beispiel mit dem Aquarium oder mit diesem Hobby eben. Also es gibt viele Aquarianer, und da ist auch echt nichts dagegen zu sagen, ne? Die haben halt einfach im Unterschrank drin einfach irgendwie einen Filter stehen, irgendeinen im Baumarkt gekauft und so. Und also das Aquarium an sich schaut gut aus, aber die Technik, das ist ja dann auch wurscht.
Ja, ja.
Oder so was ganz Billiges und so, ist wurscht, weil das sieht man ja nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir denke, ja, nee, wie du auch sagst, wahrscheinlich hast du es von mir geerbt, das muss perfekt bis ins letzte Detail sein, weil sonst war es nicht gut.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
Perfektionismus.
Nee, das nicht, sondern es gibt da ähnliche Diskussionen.
Nee, in dem Bereich schon irgendwie.
Nee, beispielsweise, manche Leute sagen auch, wozu soll man noch mords einen Sarg, irgendwie einen schönen Sarg raussuchen? Oder warum soll man denn noch schöne Kleider anziehen? Man sieht ihn ja eh nicht mehr. Oder er wird ja eh verbrannt. Das ist so der Klassiker. Das ist der
Standardsatz.
Und ich meine, klar, wenn jemand kein Geld hat oder nicht viel Geld ausgeben will, gibt auch günstige Sargmodelle. Das ist kein Thema, da geht es gar nicht ums Geld, sondern ich vergleiche das dann gern mit einer Hochzeit. Stell dir vor, bei einer Hochzeit, da brauchst du ja auch Blumenschmuck und so Tischgestecke und sonst was. Mhm. Und wie lange hat man es an dem Tag? Hast auch nur ein paar Stunden halt diesen Tag über an der Hochzeit oder meinetwegen am Abend, wenn man dann gemeinsam ist, könnte man ja auch sagen, ach, weißt du was,
wird eh wegkommen.
Das lassen wir doch alles weg, weil das ist eh nur für 3-4 Stunden.
Ja, das ist ja Quatsch, weil das muss ja in dem Moment schön sein.
Es ist halt eine emotionale Sache, es ist eine Gefühlsangelegenheit.
Ja.
Ja, also, weiß nicht.
Ich würde es auch nicht machen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Sarg. Oder mich könnt ihr auch in den Mülleimer bestatten als ohne.
Ja, es gibt etliche, die auch sagen, ja, mich könnte mal... Was sagen manche, ich könnte auf den Kompost schmeißen, oder?
Ja.
Gut, das sagen die ein bisschen so im Spaß.
Ja, natürlich, in der Realität gibt es das natürlich nicht, aber weiß nicht, trotzdem, das finde ich so.
Es steckt schon eine gewisse Kultur, also eben eine Bestattungskultur dahinter. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, diese Kultur hochzuhalten und auch zu pflegen oder bis hin zu auch weiterentwickeln. Ja?
Ja.
Unser Podcast ist ja ein Instrument dazu, dass man da auch weiter in die Richtung geht, was weiterentwickelt, informiert. Und wir sind froh, wenn ihr uns schreibt. Wir freuen uns über eure Meinungen oder auch über eure Fragen.
Über
wenn
die Hörermails.
Hörermails, genau. Ja. Könnt ihr richten an podcast@bestattungen-burger.de. Und mich würde jetzt beispielsweise interessieren, was haltet ihr davon, wenn man sich so viel Gedanken macht um die Versorgung von dem Verstorbenen und das auf so ein hohes Level bringt. Haltet ihr das für völlig übertrieben oder findet ihr das gut, was wir da machen? Also schreibt es uns gerne per E-Mail.
Also ich finde es gut.
Ja, das ist klar. Ja, du stehst momentan ja unheimlich viel im Versorgungsraum.
Ja.
Ich habe auch gesehen, du stehst fast ein bisschen viel und lange im Versorgungsraum.
Nein, das ist perfekt, wie es ist.
Du arbeitest momentan ein bisschen zu viel, da muss ich noch ein bisschen hier ausbremsen. Aber wie auch immer, ich meine, es ist ja auch löblich, ne?
Ja.
Es ist auch so viel zu tun, aber du machst momentan hauptsächlich alleine Versorgungen, ist das richtig, oder?
Ja, schon. Naja, gerade ist halt einfach so, weil sau viel los ist. Ich habe halt noch keinen Führerschein, weil ich noch ein wenig zu jung bin. Ich mache gerade meinen Führerschein, das heißt, nicht mehr lange.
Nicht mehr lang. Oh weh, muss ich mal hier die Haftpflichtversicherung für die Autos erhöhen.
Ey. Genau. Und dann ist halt die Realität so, ja, okay. Die anderen zwei fahren halt, machen Abholungen, weil es halt gemacht werden muss. Und ich, was kann ich in der Zeit machen? Ich habe keinen Führerschein, ich kann nicht irgendwie ohne hinwegfahren oder was anderes machen oder allein auf Trauerfeier. Ich habe halt einfach keinen Führerschein, kann nirgendwo hin. Und dann stehe ich halt allein im Versorgungsraum und versorge halt den ganzen Tag. Und so sind wir team-effektiv.
Sehr cool. Ja. Ich muss an der Stelle dazu sagen, die anderen machen genauso Versorgungen, ne? Michi, Uli und sonst.
Natürlich.
Auch die jetzt namentlich hier nicht genannt haben, ne? Sind auch voll mit dabei. Aber in der letzten, oder halt die letzten Wochen war es halt oft so.
Ja, ne, ist natürlich. Ja, und dann, auch. Nee, das ist auch für mich gar kein Problem. Es ist manchmal ein bisschen schwerer, weil zu zweit geht es logischerweise halt leichter, vor allem auch das Anziehen.
Ja.
Aber ich finde es auch ganz gut. Ich sage dann auch immer oft auch zu Michi, wenn er sagt so, ja, wirklich, geht das wirklich nicht? So, ja, klar, ey, ganz ehrlich, so lerne ich viel mehr, habe ich das Gefühl auch. Oder für mich auch. Quasi, wenn man es alleine kann, dann ist es zu zweit gleich doppelt so leicht. Verstehst du?
Ja,
das ist so, wie wenn du laufen gehst mit einer Gewichtsweste, wenn du einen Gewichtsrucksack aufhast. Und wenn du das beherrschst, dann kannst du ohne Gewicht, kannst du dreimal schneller laufen. So.
Ja, verstehe.
Weißt du, so denke ich mir das. Und dann musst du alleine klarkommen, lernst alleine die Handgriffe. Finde ich eine ganz gute Übung, eine ganz gute Mini-Ausbildung, mal so dieses alleine versorgen. Und so ist man dann einfach schnell und effektiv.
Du wünschst dir manchmal oder sagst zu mir, oh Vater, wir müssen mal wieder zu zweit eine Versorgung oder eine Einbalsamierung auch machen. Das wäre natürlich optimal, wenn ich da ab und an oder öfter auch mit dabei sein kann, dass du es quasi von mir auch lernst.
Ja, dann sind die ganzen Grundhandgriffe da.
Ja, das stimmt, aber da sind mir auch momentan zeitlich die Hände gebunden. Ich kann das gar nicht so, wie ich es gerne machen wollte.
Ja.
Wobei, letztens haben wir ja eine Einbalsamierung gemacht wieder zusammen.
Ja.
Die zweite war das, also wo du eigentlich gemacht hast.
Oder, ja, halt.
Oder halt.
Mitgemacht haben.
Ja, genau. Also ich denke schon, dass es was bringt. Gerade auch hinsichtlich dessen, dass du jetzt im März mit der Ausbildung
zum
Thanatologen oder Thanatopraktiker
anfängst. Auf jeden Fall schon anfangen und auf jeden Fall so mindestens diese Grundhandgriffe, dass ich diese Basics, die will ich auf jeden Fall drin haben.
Mhm.
Dass ich auf jeden Fall schon mal einen Plan habe und nicht dann drin hocke und mir erstmal anhören muss, was Einbalsamierung überhaupt ist, weil ich weiß es dann eh schon. So
ja, dieses, natürlich.
Das ist mir schon wichtig.
Ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was eine Einbalsamierung ist oder die den Podcast dazu noch nicht gehört haben, könnt ihr gerne hören, ist glaube ich Folge 3 oder 4. Bei einer Einbalsamierung werden an verschiedenen Körperstellen kleine Inzisionen gemacht, also Schnitte, und das arterielle System dort angezapft, kann man sagen. Es wird Wasser mit Formaldehyd und mit einem Farbstoff versehen injiziert, durch eine Pumpe sozusagen der Kreislauf wieder in Gang gebracht und Blut gegen Formaldehyd dadurch ausgetauscht. Warum macht man das?
Damit, genau, muss ich jetzt die Ausbildung machen.
Ja, sag du?
Genau, nee, dass der Verstorbene eben sozusagen länger haltbar bleibt. In dem Sinne muss man machen bei Auslandsüberführungen, da ist das sogar vorgeschrieben. Oder wenn jetzt zum Beispiel hier jemand stirbt, jemand stirbt in Frankreich und die Familie ist hier, will den aber hier nochmal sehen. Dann wird er in Frankreich einbalsamiert, dass der eben, bis die Familie den hier nochmal sieht, auch länger haltbar ist und eben nicht die Verwesung einsetzt. Das ist herauszuhören von der Verwesung und halt hauptsächlich gehen auch Verfärbungen weg. Das hat man letztens echt krass gesehen.
Also wir setzen es bei uns hauptsächlich ein, wenn jemand Verfärbungen hat, beispielsweise ein Mann, wenn er einen Herzinfarkt hatte, sind ja oft die Ohren verfärbt oder auch die Finger,
Fingerkuppen. Ja, also auch der letztens, den wir einbalsamiert hatten, da war das ganze Gesicht eigentlich voll blau.
Ja.
Und nach der Einbalsamierung war das wirklich eigentlich, wie als würde er gleich wieder aufstehen. Also sah echt gut aus.
Rosig, ne?
Rosig, ja. Hat gut ausgesehen.
Und also ihr müsst euch das so vorstellen, bei einer hygienischen Grundversorgung oder auch bei einer Einbalsamierung, da ist es so, dass wir so lange und intensiv am Verstorbenen arbeiten, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo das Ganze ins, ich sage jetzt mal so, ins Positive kippt. Es ist oft so, wenn man jemanden abholt, zu Hause und im Klinikum oder wo auch eben der Sterbefall eingetreten ist, dass sich der Verstorbene in einem nicht optimalen Zustand befindet.
Ja.
Könnte zum Beispiel bedeuten, es laufen Flüssigkeiten aus Mund und Nase aus, was unschön ist. Der Verstorbene hat vielleicht nochmal unter sich gelassen, die Haare sind vielleicht irgendwie so fettig und verlegt. Also einfach ein nicht schöner Anblick. Ja? Und da ist es auch für uns, wir sind ja auch ganz normale Menschen, sage ich mal, so, dass wenn wir den ersten Anblick vor uns haben, dass wir dann denken, das ist jetzt aber nicht schön, da muss was gemacht werden.
Ja.
So, dann beschäftigen wir uns mit dem Verstorbenen im Sinn von waschen, desinfizieren, versorgen, ankleiden, bis hin zu einbalsamieren. Und dann kommt eben dieser besagte Punkt, wo es dann irgendwann ins Positive kippt, wo man merkt, oh, jetzt wird's gut.
Ja, ich weiß, was jetzt, du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr könnt das soweit verstehen und da auch mitgehen
gedanklich. Ja, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil ich weiß noch, als du mir, das hast du mir auch schon mal erzählt.
Ja.
Und da habe ich mir so gedacht, so, ja, was will er denn jetzt? Da hatte ich es vorher noch nicht selbst gemacht.
Ja.
Ich glaube, sowas muss man mal selbst gemacht haben. Vielleicht verstehen es die einen oder anderen, vielleicht aber auch nicht.
Mir fällt ein Beispiel ein, ein Vergleich. Der ist ein bisschen abstrakt, ich bringe ihn trotzdem. Stell dir vor, du willst einen Kuchen backen und du gehst in die Küche und es hat dir ein Kind vorbereitet und das Mehl ist hingeknallt und läuft aus und die Eier kugeln irgendwie rum und es ist quasi Chaos in der Küche, aber mit den Zutaten kannst du den Kuchen backen. Es ist alles da.
Ja.
Und danach musst du halt noch ein bisschen aufräumen und sauber wischen.
So. Ja.
Ja, und jetzt gehst du in die Küche rein und denkst dir erst so, oh, ach du meine Güte, das schaffe ich ja nie oder ne, Chaos, ist ja Wahnsinn. So, und jetzt fängst du aber an und machst halt einfach nach Vorgabe, also sprich nach Rezept, machst du diesen Kuchen und tust das in den Topf und rührst es an, bis hin zu, du schiebst es und irgendwann kommt der Punkt, spätestens dann, wenn du diesen Teig in die Form, in die Springform gießt, ne, und streichst ihn schön glatt und weißt, oh, jetzt schaut es schon mal ordentlich aus, dann schiebst du in den Ofen und so 20 Minuten später weißt du, oh, jetzt ist es gut.
Ja.
Und dann musst du halt noch die Küche aufräumen und dann, was hast du?
Einen Kuchen.
Einen perfekten
Kuchen. Genau, quasi von diesem, du kommst rein, oh scheiße, was ist das hier, Mehl und Kacke und wie soll daraus mal ein Kuchen werden, bis hin zu dem fertigen Kuchen, wenn es dann passt.
Und
ja, das ist ein guter Vergleich.
Bei den Einbalsamierungen, ich habe das ja in London gelernt, da war es bei mir so, man greift eine Leiche nur mit Handschuhen an, das ist klar, auch aus hygienischen Gründen. Bei einer Einbalsamierung arbeiten wir mit Formaldehyd und dadurch werden sämtliche Keime und sonstige schädliche Organismen abgetötet, sage ich mal. Und wenn man diesen Punkt bei der Einbalsamierung überschritten hat, dann hat man plötzlich auch irgendwie, man hätte keine Skrupel mehr, den Verstorbenen tatsächlich ohne Handschuhe anzufassen.
Ja.
Das haben wir nicht gemacht. Aber man hat so das Gefühl, ja, jetzt ist es ein ganz normaler Mensch wieder, jetzt passt wieder alles. Ja? Und das finde ich interessant, das finde ich schön. Für mich war das damals irgendwie halt auch inspirierend, das bei jedem Verstorbenen anzuwenden, weil das ein ordentlicher Zustand für die Trauernden und für die Familien dann ist.
Ja.
Also ich fand es letztendlich krass, ich bin in den Versorgungsraum reingekommen oder du hast mich gerufen, ich soll mal gucken kommen. Da lag einer, der wurde vom Auto überfahren und oder war die Treppe runtergefallen irgendwie, weiß gar nicht
irgendwie genau. Irgendwie sowas, ja.
Auf jeden Fall, der lag in so einer Bergungshülle in seinem eigenen Blut und halt Flüssigkeiten irgendwie.
Das
und
war echt viel,
war kein schöner Anblick.
War überhaupt null schön.
Und es war so ein Tag, wo du Versorgungen alleine gemacht hast. Und ich dachte mir nur so, boah, krass, der Louis macht da alleine und jetzt auch noch sowas. Aber du völlig wohlgemut und fröhlich, nee, kein Problem, ja, machst du. und dann kam ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später wieder zurück. Und du warst da gerade am Waschen dann bei dem, wo man dann gemerkt hat,
jetzt ist er ja schon blutbefreit und
klar. Ja, die halbe Miete schon.
Das geht wirklich so Step by Step.
Ja, und das fand ich krass oder hat mich auch beeindruckt, muss ich sagen, weil Ich erinnere mich damals, als ich die Firma vom Opa übernommen habe, der war anfangs ja noch kurz mit dabei, oder da hatte ich sie noch nicht übernommen, war ich 17, 18. Wir hatten eine Abholung da bei uns in Fürth irgendwie in so einem Hochhaus und der Verstorbene lag in seinem Bett, aber schon, ich sage jetzt mal eine Woche, ja, Sommer. Er war jetzt noch nicht richtig verwest, aber war halt schon grün, wie es dann so ist, ne? Hat gerochen, ein bisschen ausgelaufen. Und für meinen Opa war das, der hat sowas nicht oft gehabt. War so, oh, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe halt einfach nur meinen Job gemacht und das war halt einfach so.
Genau, ja, ja.
Recht pragmatisch.
Ja, so, genau so gehe ich da auch.
Danach hat er dann so ganz stolz zu mir gesagt, also das war jetzt dein Gesellenstück. Und damals so, ja, okay, cool, ne?
Muss vielleicht noch kurz dazu sagen, was ein Gesellenstück ist.
Ja, weiß man eigentlich, also mit einem Gesellenstück schließt man die Gesellenausbildung ab.
Ja,
also,
genau. Nee, schon klar, aber halt für vielleicht für die anderen.
Ja, ja, okay. Und das dachte ich jetzt aber bei dir, als ich den gesehen habe, der war eigentlich viel krasser als das.
Ja,
ich musste
klar.
Den nur rüberheben oder rüberziehen in den Sarg.
Ja.
Also von daher.
Das denke ich mir lustigerweise manchmal bei Abholungen. Lustig. Ist mir noch nie so gekommen, der Gedanke, kommt mir gerade.
Was denn?
Manchmal bei einer Abholung, wenn ich bei der Abholung schon merke, so, okay, boah, der läuft ja nochmal aus und da ist nochmal viel Erbrochenes und Kot im Spiel.
Mhm.
Und dann hebe ich den rüber und dann ist das so, okay, jetzt ist er erstmal weg. Und dann denke ich mir so, oh nein, den muss ich ja später noch versorgen.
Ja, genau.
Aber wenn es dann soweit ist, dann ist die wieder Versorgungseinstellung da und dann ist es auch weg. Dann ist mir auch egal.
Und
weil wie gesagt, dann geht es einfach los und ich arbeite alles ab.
Und jetzt stell dir mal vor, du holst so jemand ab im Klinikum oder im Heim und denkst dir erstmal so, uha, den habe ich später noch auf dem Tisch. Wenn du jetzt aber weißt, du hast in der Arbeit die perfekte Umgebung. Also noch besser jetzt als bei uns.
Ja,
und
ein
perfekter
klar,
Tisch.
Klar.
Und Abluft und hier
egal.
Und da. Ne?
Ja, ja.
Dann ist es so, ja,
ja,
das kriegen wir dann alles hin.
Und zum Schluss würde ich sagen, beantworten wir noch ein paar Hörermails, ein paar Fragen von Zuhörern, Zuschauern. Ich fange einfach mal an. Die Maike schreibt, ich habe mal eine Frage, muss man eigentlich eine Ausbildung machen oder kann man auch auf Vollzeit oder Teilzeit einfach so quer einsteigen? Und liebe Maike, ja, das geht auch. Man muss nicht unbedingt die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft machen, die gibt's auch, dauert 3 Jahre. Aber man kann auch einfach quer einsteigen und mitten rein, Beispiel, du bist gerade, arbeitest im Restaurant, du könntest morgen auch als Bestatter anfangen, das geht.
Die nächste Frage kommt vom Thorsten. Er schreibt, hallo, wenn ich hier in Trier sterbe, könnt ihr mich dann in der Ostsee als Seebestattung beisetzen? Ja, lieber Thorsten, ganz egal, wo man stirbt, man kann immer in der See beigesetzt werden, also die Asche sozusagen. Ne? Wenn das der letzte Wille ist, macht Sinn, das zu verfügen. Kannst du gerne schriftlich fixieren, kannst gerne auch bei uns hinterlegen. Wir bestatten sehr, sehr viele Leute in Form von der Seebestattung in der Ostsee. Und von daher kein Problem.
Die Nicole fragt, hey, was kann ich tun? Meine Oma ist vor einem halben Jahr gestorben, ich traue immer noch sehr. Was kann ich tun? Ich kann mit meiner Trauer nicht umgehen. Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man wirklich dazu sagen, dass jeder unterschiedlich trauert. Vielleicht bist du halt einfach jemand, der viel, viel mehr Zeit braucht, was auch zum nächsten Punkt schon führt. Es braucht einfach ziemlich lange Zeit. Du kannst mal versuchen, so kleine Rituale zu machen. Vielleicht gehst du mal zum Grab von deiner Oma, schreibst einen Brief, legst einen Brief hin, legst einen Erinnerungsstein ans Grab und den anderen gleichen Stein, den hast du immer so in deiner Hosentasche als Verbindung. Einfach mal so kleine Sachen ausprobieren, da gibt es viele Möglichkeiten und es dauert einfach Zeit. Lass deine Gefühle zu und sprich mit jemandem drüber.
Das habe ich auch schon oft gehört, also dass es hilft. Ja.
Ja,
die nächste Frage kommt von einer Chiara oder Xiara, weiß nicht, wie man es spricht. Guten Abend, hätte da mal eine Frage, was passiert mit den Babys, die unter 500 Gramm sind? Habe eben das Video zugesehen, wo sie das erklärt haben. Und was passiert mit Babys, die über 500 Gramm wiegen? Vielen Dank. Ja, was passiert mit denen? Also Babys, die sterben unter 500 Gramm, sind nicht bestattungspflichtig, wenn so ein Fall, der meistens in der Klinik eintritt, eben in der Klinik stattfindet, werden diese totgeborenen Kinder unter 500 Gramm vom Klinikum gesammelt. Und beispielsweise hier bei uns in Fürth bestatten wir die 2x im Jahr in Form von der Einäscherung, von der Feuerbestattung. Und die Urne wird dann beigesetzt in so einem Sternenkinderfeld auf dem Fürther Friedhof. Über 500 Gramm ist ein Kind ja bestattungspflichtig oder wenn es auch Zeichen des Lebens hatte, also Herzschlag oder Atmung, muss man es bestatten. Und da bieten wir einfach sehr individuelle Bestattungen an. Luis hat da auch etliche Videos gemacht und Infos bei Instagram. Könnt ihr gerne nachlesen oder kannst du gerne nachlesen, Chiara. Ich hoffe, ich habe dir da geholfen mit der Antwort.
Der Philipp schreibt, hey, wie geht's euch? Ich interessiere mich sehr für den Beruf des Bestatters und mich würde interessieren, ob ich ein Praktikum machen kann oder ob man generell ein Praktikum machen kann. Lieber Philipp, ich habe gute Nachrichten für dich. Ja, das geht. Man kann beim Bestatter ein Praktikum machen, du kannst sogar wirklich auch mal mithelfen. Also mithelfen beim Versorgen von Verstorbenen, bei einer Abholung, bei einer Beerdigung, einfach mal mit dabei sein. Das ist für viele auch, glaube ich, eine gute Lösung, um herauszufinden, ob der Beruf denn was für einen ist. Von daher, lieber Philipp, du kannst frohgemutst ein Praktikum machen, die Möglichkeit gibt's.
Und weiter schreibt der Tim, Servus, muss ein Angestellter wirklich im Krematorium das Skelett sozusagen zerteilen? Interessiert mich, dachte nach dem Verbrennen ist es Asche. Ich habe es gar nicht gewusst, was er meint, so das Skelett irgendwie rausziehen okay. aus der Leiche oder aus dem Verstorbenen. Nee, jetzt weiß ich aber, was er meint. Er meint, ob die Knochen aussortiert werden müssen.
Ja, klar.
Nein, muss natürlich nicht. Also die Knochen, die bleiben tatsächlich in Form von einem sehr groben Granulat oder auch bruchstückhaft übrig.
Ja, ist schon noch was da.
Aussortiert werden Metallteile, Hüftimplantate etc. Und diese Knochenteile kommen dann mit der ganzen Restasche in eine sogenannte Knochenmühle. Und werden zu einem feinen Granulat dann zermahlen und das sieht dann erst aus wie Asche. Das, was ursprünglich aus dem Ofen rauskommt, sieht gar nicht aus wie Asche.
Ja, nee, stimmt.
So wie, ähnlich wie wenn du in ein Lagerfeuer reinschaust, wo dann noch so weiß verkohlte Äste oder...
Doch, das trifft es so. Ganz gut. Klar, es sieht irgendwie dann schon aus wie Asche, weil es ja Asche ist, aber man erkennt wirklich noch einzelne Teile auch von Gelenken. Also man erkennt schon, okay, das war mal ein Leben. Bis es dann eben gemahlen wird und dann ist es wirklich so ein feiner Staub.
Leute, spannende Fragen, die ihr habt. Stellt uns die Fragen gerne, wir beantworten die. Ihr könnt sie entweder auf Instagram als Nachricht rüberschicken oder auch per E-Mail an podcast@bestattungen-burger.de. Oder wenn ihr mehr darüber lesen wollt, wir haben ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Wenn der Tod kommt, ist Sense und ist auf Amazon zu erwerben. Ihr könnt es schon mal vorbestellen. Im April kommt es raus. Da erzählen wir viele Geschichten. Beispielsweise, wie wir jemand aus einem Hochhaus abgeholt haben und ihn an einem lauen Sommerabend im Sarg vorbei durch die Gärten an grillenden Leuten, biertrinkenden Leuten getragen haben und die haben, ja, ich verrate nicht zu viel, viele spannende Geschichten. Also ihr Lieben, seid lieb gegrüßt, bleibt mit dran, der nächste Podcast ist in Sicht. Bis bald.
Er kommt bald. Lasst euch gut gehen. Ciao.
Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.